I finally decided my future lies beyond the yellow brick road.
Hallo Christian, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge.
Servus Andi, hi.
Hi, ich hoffe, du startest gut in diese Folge. Wir haben gerade ein Zitat gehört und vielleicht ordne ich das mal ein. Woher kommt's? Es kommt aus einem Lied, du wirst uns gleich genauer sagen, aus welchem. Aber es kommt, ich kann ja schon mal sagen, von wem es kommt, nämlich von Elton John. Gar nicht genau von ihm, da wirst du das auch gleich auflösen, weil ich glaube, die Texte oder der genaue Text, der kam von jemand anderem. Aber das wird uns so ein bisschen durch die heutige Folge begleiten. Und warum Yellow Brick Road, was es damit auf sich hat, das werden wir uns gleich genauer anschauen. Es geht heute ums Thema Reise, und zwar Heldenreise. Persönliche Entwicklung, die jeder von uns durchmacht und die sich auch heute wieder in unserer Podcast-Folge widerspiegeln in Business, Pop, aber vor allem auch Kultur. Und Christian, damit freue ich mich ganz besonders, dir den Staffelstab mal zu überreichen, dass du mal auflösen kannst, wie es zu diesem Zitat kommt. Und ich weiß, dass es ein Herzensthema von dir ist. Christian, was hat es damit auf sich?
Absolut. Also genau, erstmal Servus und Dankeschön für das Intro. Genau, Goodbye Yellow Brick Road oder das Zitat, I finally decided my future lies beyond the Yellow Brick Road, also abseits der ich glaube, Goldenen Ziegelsteinstraße oder wie man es am besten übersetzt. Genau, Elton John, Herzensthema, weil ich sehr verbunden mit der Musik bin, aber auch mit dem Leben selber von diesem großartigen Künstler. Das Zitat selber kann man sogar zweierlei betrachten. Also einmal ein ganzes Album von Elton John hieß Goodbye Yellow Brick Road, aber auch ein spezielles Lied, was den gleichen Namen trägt. Aber vielleicht erstmal, wir sind ja gerade in der Zeit, dass wir gerade, was wir popkulturell in den letzten Jahren beobachten können, dass so das Zeitalter der Biopics gerade rausgekommen ist. Also wir sehen wahnsinnig viele Verfilmungen von Leben von Popkünstlern. Angefangen hat es ja so ein bisschen mit Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, Elton John, mit dem Film Rocketman, der das Leben von Elton John darstellt. Es gibt dann noch weitere. Von Whitney Houston ist ein Film rausgekommen, von Michael Jackson kommt bald einer raus. Also wir sehen sozusagen sehr, sehr viele Verfilmungen. Und ich würde jetzt mal so ein kleines bisschen auf den Film Rocketman, also das Leben von Elton John eingehen, weil es ja nicht nur eine Filmbeschreibung ist, sondern weil es auch sein Leben so ein bisschen beschreibt. Und wenn man so sagt, Elton John, einer der großen Künstler unserer Zeit, wahnsinnig viele Alben, wahnsinnig viele erfolgreiche Alben rausgebracht. Jetzt gerade sein letztes Konzert, also hat jetzt quasi, wenn man es will, seine Karriere beendet. Also wir reden auch schon über ein
künstlerisches Jahr,
also wir leben jetzt auch schon über ein künstlerisches Leben. Und wenn man mal betrachtet, wo der aufgewachsen ist, also kommt aus England, ist recht beschaulich aufgewachsen, ist aber dann relativ schnell erfolgreich geworden. Was relativ spannend ist, du hast es ja schon erwähnt, er selber kann wahnsinnig gut singen, kann wahnsinnig gut Instrumente spielen, kann aber eins gar nicht, er kann überhaupt keine Texte schreiben. Also er hat auch meines Wissens kein einziges seiner erfolgreichen Lieder wirklich selber geschrieben, sondern hatte da immer seinen kongenialen Partner Bernie Taupin, der wiederum wahnsinnig gut Texte schreiben konnte, aber wahnsinnig schlecht singen konnte und auch keine Instrumente spielen konnte. Also waren sie so ein kongeniales Duo. Bernie Taupin hat immer die Texte geschrieben, von Elton John kommt dann die Kompositionen und die Instrumente. Und so hat das Ganze irgendwann mal im ganz beschaulichen England gestartet.
Christian, in welchem Verhältnis standen die beiden zueinander? Wie haben die sich kennengelernt?
Es waren tatsächlich Freunde. Also waren gute Freunde, meines Wissens auch etwas, auch ungefähr im gleichen Alter, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber die beiden hatten ein extrem freundschaftliches Verhältnis, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, wenn man mal die Texte und die Lieder von Elton John, wenn man die mal so beleuchtet, also sei das jetzt Goodbye Yellow Brick Road, sei das Your Song, sei das Candle in the Wind, die Hommage an Lady Diana, Benny and the Jets, sind es ja auch alles sehr persönliche Lieder, die ja auch von Elton John sehr persönlich interpretiert worden sind. Und ich glaube, das Ganze ist auch irgendwie nur möglich, wenn man sehr nahes und auch freundschaftliches Verhältnis hat. Und deswegen, die hatten ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Und was auch spannend ist, die beiden arbeiten jetzt seit, lass mich lügen, über 50 Jahre miteinander zusammen. Und seit über 50 Jahren klappt das sehr gut, oder? Weil sie halt genau diese ganz klare Abgrenzung haben. Ich glaube, das ist jetzt nicht Zentrum dieser Folge, aber es gibt auch ganz viele Beispiele, wo diese Abgrenzung nicht so klar war und wo das Ganze nicht so gut funktioniert hat in der Popwelt. Also wenn man so Lennon McCartney nimmt, die sind sich immer mehr in die Haare gekommen und irgendwann hat es halt nicht mehr so gut funktioniert, weil halt beide irgendwie beides gemacht haben. Beide haben irgendwie Gesang, beide aber auch Texte. Der eine wollte ein bisschen rebellischer sein und da war halt die Abgrenzung sehr klar.
Ja, dieses Spannungsverhältnis, das können wir ja separat nochmal in der Folge beleuchten. Also hier ist es etwas sehr Symbiotisches. Genau. Und wenn wir bei diesem Thema Heldenreise sind und heute ganz besonders auf Elton John schauen, dann kann man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass das nicht eine singuläre Geschichte ist, wo jemand ganz alleine und losgelöst von allem irgendwie seine eigene Reise macht, sondern schon sehr stark getragen auch von so einem Rückgrat, was in diesem Fall der Topen war, ne, an der Stelle. Ja, spannend. Genau. Okay, Elton John, es war ja nicht sein erstes Album, aber wohl sein erfolgreichstes, ne, von dem, über das du jetzt sprichst.
Genau, ist sein erfolgreichstes Album, ist sein siebtes Studioalbum. Also wir sind jetzt so Anfang der 70er Jahre, so zur kurzen Einordnung. Mittlerweile sind wir im Jahr 2024, Elton John ist jetzt Mitte 70. Dieses Album ist Anfang der 70er Jahre, 1973 rausgekommen. Es gab schon wahnsinnig viele davor. Und man muss sagen, als dieses Album Goodbye Yellow Brick Road rausgekommen ist, war er schon, da war er nicht mehr in England. Das heißt, sein Weg hat irgendwann von England nach Amerika, wenn man so will, ins Showbiz gefunden. Und das ist so die erste Reise, die er so zu Beginn seiner Karriere gemeinsam mit Bernie Taupin gegangen ist. Also quasi, wenn man so will, aus dem recht beschaulichen England, ein bisschen werten könnte man auch sagen, sehr, sehr konservativ, hat auch ein konservatives Elternhaus, zumindest wird so im Film dargestellt. Man muss natürlich auch immer gucken, wie viel davon wirklich Realität ist, aber zumindest was man hört und wie es im Film dargestellt ist, recht konservativ, recht konservativer Ort, recht konservatives Elternhaus. Und da ging es dann mit Bernie Taupin gemeinsam nach Amerika. Und wenn man so will, da hat dann die Karriere so richtig gestartet. Da waren dann so bekannte Lieder wie zum Beispiel Crocodile Rock, was jeder kennt, ein sehr rockiges Lied. Und da, wenn man so will, ging die Karriere so richtig auf. Also auch eine weltweite Karriere. Er wurde weltweit erfolgreich. Aber, und wir nähern uns jetzt so ein bisschen langsam dem Album Goodbye Yellow Brick Road. Die Schattenseite hat auch schon so ein bisschen begonnen. Das heißt, er wurde immer erfolgreicher. Aber er hat so ein bisschen so den Bezug zur Realität verloren. Also er hat so ein bisschen so den Weg in die Partyszene, in die Drogenszene gefunden. Sagt auch so ein bisschen so, er hat den Bezug zur Realität verloren. Er hat den Bezug zum Leben verloren, hat den Bezug zu seinen Freunden verloren und wurde tatsächlich dann immer unglücklicher
Ja. Ich würde ganz gerne mal an der Stelle einen kurzen Cut machen, wenn es für dich okay ist, und mal vielleicht mit den Hörern gemeinsam auf dieses, was wir jetzt erzählen, ist ja im Prinzip die Geschichte von Elton John so ein Stück weit, und wir werden gleich ein bisschen tiefer in das eintauchen, wie sich das widerspiegelt, dann auch in seiner Musik, wo er ein Stück weit seine Geschichte auch reflektiert, was wir dann als Ausgangspunkt nehmen, um hier diese Heldenreise mal nachzuzeichnen. Und ich würde gern unseren Zuhörern mal ein Stück weit einen Einblick geben, wie so ein typischer Ablauf von so einer Heldenreise eigentlich ist und wie sich das musterartig widerspiegelt. Und ich glaube, das ist hier ein ganz guter Punkt, das zu machen, weil wir jetzt kommen von dem Punkt, wo er so tatsächlich, also erst, du hast gesagt, er ist halt los, oder die beiden sind los aus England Richtung Amerika, um die große Welt zu sehen. Und jetzt kommt so ein Stück weit so ein kleiner Dip, ja, also ein Absturz könnte man noch sagen, vielleicht das klein ein bisschen untertrieben. Und das ist das, was so das Thema Heldenreise ganz gut widerspiegelt. Und es kommt, dieses Konzept sozusagen, kommt aus der Psychologie beziehungsweise auch Soziologie. Und das ist ein universelles Muster, diese Heldenreise, die letztendlich als Muster dafür dient, was so Entwicklungen von uns Menschen ganz grundsätzlich immer in sich tragen. Und zwar unabhängig davon, wer wir jetzt sind, haben wir immer verschiedene Herausforderungen zu meistern und wir wachsen daran. Und das ist das Grundmotiv, was in dieser Heldenreise ja dann abgebildet wird oder in dieser prototypischen Heldenreise. Übrigens, die ersten Geschichten, die sich Menschen erzählen, und wir als Menschen erzählen uns ja schon ewig lange Geschichten, kommen schon aus Jahrtausende vor Christus letztendlich vor. Und natürlich ist alles das, was wir uns erzählen, was wir hier reflektieren, immer durch Geschichten getragen. Und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, damit wir den Faden von dir nicht verlieren, aber vielleicht mal zu sagen, so typische Heldenreisen haben immer verschiedene Schritte. Erstmal startet man in so einer gewöhnlichen Welt. Man ist aufgewachsen, man ist in seinem Umfeld und das war das, was du ja auch wiedergespiegelt hast, was bei Elton John der Fall war, in England. Und er hat ja einen bestimmten Grund gehabt, dann auch sich auf die Reise nach Amerika zu begeben. Und das wird in der Heldenreise beschrieben als der Ruf des Abenteuers. Also es gibt irgendwie etwas, wo ein bestimmtes Ereignis da ist oder eine starke Sehnsucht, die einen dazu bewegt, aus seinem jetzigen Umfeld auszubrechen und was Neues zu machen. Und ganz häufig ist es so, das kannst du ja gleich auch mal sagen, ob es bei Elton John auch so war, dass es eben nicht so ist, okay, ich höre jetzt diesen Ruf des Abenteuers und gehe los, sondern ganz häufig ist es so, dass wir dem erstmal widerstehen und sagen, nee, eigentlich muss ich jetzt hier bleiben, kann ich dann überhaupt woanders hingehen? Also, dass man das erstmal ablehnt. Aber irgendwann überschreitet man diese Schwelle und begibt sich in etwas Neues herein. Und da gibt es natürlich Widerstände, aber auch Verbündete und Helfer. Und über so einen Helfer hast du hier auch schon gesprochen, den Turpin richtig ausgesprochen?
Bernie, ja? Taupin.
Taupin, ah, siehst du. Ja. Weil Bernie Taupin, ja, der als Verbündeter und ganz extremer Helfer neben anderen natürlich da jetzt hier in der heutigen Geschichte eine Rolle spielt. Und dann geht es in den Heldengeschichten darum, dass man Prüfungen hat. Also Prüfung im Sinne von Herausforderung. Das könnte genau der Schritt sein, in dem wir jetzt abbiegen. Eine Herausforderung, sich mit neuen Umfeldern, Drogen, allen möglichen Themen dort zu beschäftigen und zu gucken, dass man nicht abstürzt. Meistens ist es dann so, dass es auch sowas wie einen Scheideweg oder eine Entscheidung gibt. Das wird in der Heldengeschichte dann so genannt als Höhle des Schreckens oder eine zentrale Prüfung. Am Ende, wenn man da durch ist, ist man gewachsen. Und das heißt nicht notwendigerweise, dass man die ursprüngliche Idee verwirklicht hat, sondern dass man gewachsen an den Herausforderungen und dem, wie man sich dem gewidmet hat und geht, und das ist das Spannende, meistens wieder zurück in die gewöhnliche Welt oder sucht so ein bisschen nach den Ursprüngen. Und das ist die Geschichte, die wir heute am Beispiel von Elton John dann auch nachzeichnen wollen. Also dieses Ruf des Abenteuers, vielleicht Ablehnung, Überschreiten dieser Schwelle, gemeinsam mit Verbündeten und Helfern ins Abenteuer einsteigen, diese Prüfungen bestehen oder auch nicht bestehen und als auf jeden Fall reiferer und gewandelter Mensch dann nochmal da zurückblicken. Und das spiegelt sich alles in dem Album wieder und das ist eigentlich das Spannende. Und deswegen will ich dir den Ball wieder zurückspielen, weil ich natürlich ganz gespannt bin, wie geht's denn da jetzt weiter?
Ja, danke schön. Ja, wir sind natürlich jetzt genau bei diesem Weg der Prüfung. Also bis jetzt im neuen Amerika, alles ist anders und vielleicht für den Hintergrund ist es auch noch relativ spannend. Du hast es ja gesagt, wenn dann dieser Ruf des Abenteuers und dann so dieser Weg ins Unbekannte geht, das ist meistens nicht so eine logische Geschichte im Sinne von, hier ist ein Ruf und jetzt sage ich ja und jetzt gehe ich den einfach. Und so war das bei den beiden auch. Also man muss sagen, Elton John war immer schon der Exzentriker, also sieht man ja auch in seinen Outfits, in seinen Auftreten. Also ihn hat es rausgezogen und Bernie Taupin war ganz anders. Bernie Taupin kam wirklich vom absoluten Land, vom absoluten Dorf und der wollte das gar nicht. Also der wollte lieber quasi da bleiben, aber hat natürlich auch gemerkt, so mit dem ansteigenden Erfolg, also diese nächste Stufe des Erfolgs. Ich meine, heute ist es wahrscheinlich einfacher möglich, auch aus anderen Ländern heraus musikalisch erfolgreich zu werden. Damals war es so, du musst nach Amerika gehen, um quasi dann auch wirklich diesen weltweiten Erfolg zu haben. Und deswegen ist Bernie Taupin halt eben, genau, ist Bernie Taupin halt eben mitgegangen, ist auch über all diese Jahre genau der Verbündete von Elton John gewesen und auch geblieben. Aber Elton John hat halt eben Weg der Prüfung. Und du hast ganz viele Prüfungen schon genannt, also quasi Zugang zu Partys, Drogen, Alkohol, was damals natürlich, also wahrscheinlich heute auch,
reizvoll.
Reizvoll war. Und natürlich irgendwie so stellt das dar, auch so ein Glaubenssatz, irgendwie so dieses, ja, das gehört dazu. Also das gehört dazu und ohne das geht's halt nicht. Und das, so ist es bei ihm in seiner Biografie und auch im Film dargestellt. Man muss ja auch sagen, Elton John ist ein Synonym und er hat dann auch mal, also ein Zitat aus dem Film ist auch, okay, die zahlen kein Geld, um mich zu sehen, die zahlen Geld, um Elton John zu sehen. Und deswegen hat er gesagt, okay, ich brauche das Ganze, weil sie wollen diese Rolle sehen, sie wollen diesen glitzernden, exzentrischen Menschen sehen. Ah. Der konnte sich lange Zeit nicht vorstellen, dass es diesen Menschen ohne diese Drogen, Alkohol, dass es den geben kann.
Das ist ja interessant, weil das heißt, er hat diese Rolle gar nicht für sich selbst so geschneidert, sondern dachte, er muss so diesem Rockstar-Klischee entsprechen. ja, und entsprechend diesen Lifestyle fahren. Ich meine, gut, es wird ihm sicherlich auch Spaß gemacht haben zwischendurch. Es ist ja auch so, dass eben, das ist vielleicht eine dieser Prüfungen und diese Schritte, die ich da genannt habe, die zeigen sich ja meistens auch erst in der Rückschau sehr klar. Also während wir auf dem Weg sind, dann zeigt sich das ja nicht, ist das jetzt gerade eine Prüfung oder etwas, was ich irgendwie besonders meistern muss, sondern man geht seinen Weg und wenn man zurückschaut, dann offenbart sich diese Heldenreise. Und so hat er es dann, glaube ich, auch später erst geblickt, dass es gar nicht die Rolle war, die er ausfüllen wollte oder vielleicht dann später mit der Klarheit, die er dann gewonnen hat, ausfüllen wollte, sondern etwas, wo er einfach ja, sich ausgetobt hat in den Möglichkeiten von Amerika in der Popkultur der damaligen Welt.
Genau, oder insbesondere hat er später gemerkt, man kann die Rolle des Elton Johns auch wunderbar ohne Drogen und Alkohol ausfüllen. Weil mittlerweile, er ist immer noch Elton John, er spielt die Rolle immer noch aus, sagt aber, glaube ich, also das ist wohl Zitat von ihm selber, ich weiß es nicht, wie viele Jahre sind, es spielt so keine Rolle, ob es jetzt 20 oder 30 sind, dass er 20 oder 30 Jahre keinen Schluck Alkohol und keine Drogen mehr genommen hat. Und trotzdem konnte er die Rolle ja weiter wunderbar ausfüllen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt quasi mitten in diesen Prüfungen und ich sag mal so diese letzte Prüfung. Und wenn man so will, in dem Film wird es sehr gut dargestellt, wir sind so ungefähr in der Mitte des Films und auch jetzt so
Rocketman, ganz, der Film Rocketman.
Genau, in dem Film Rocketman, also das Biopic von Elton John. Und jetzt sind wir quasi bei dem, ich sag mal so, titelgebenden Song des Liedes, also bei dem Lied Rocketman. Und das Lied Rocketman ist auch, glaube ich, eins der meist missverstandensten Lieder der Popgeschichte, weil Rocketman, das klingt so ein bisschen spacey, so okay, ich bin so ein Rocketman und ich sehe die Welt von oben. Man könnte meinen, da geht es so ein bisschen so um Träumereien oder so und eigentlich geht es genau um das Gegenteil. Also quasi, es geht um einen Menschen, der davon singt, dass er den Bezug zur Realität, dass er den Bezug zur Erde verliert, dass er den Boden unter den Füßen verliert. Und das ist quasi genau dieser Punkt, wo er meint, dieses ganze Partyleben, auch dieses ganze Leben, auch das wird im Film sehr gut dargestellt mit diesen in Anführungsstrichen falschen Freunden, die man da bekommt oder nicht echte Freunde. Und Rocketman ist dann quasi so die härteste Prüfung an ihn. Im Film wird es sehr drastisch dargestellt. Im Film wird es wirklich so dargestellt, dass er tatsächlich auch einen Herzstillstand hat und wiederbelebt werden musste. Und genau da kommt zum Beispiel in dem Film dieses Lied. Also es ist so die, ich sag mal so, nicht nur in dem Film, sondern auch in seiner Biografie so als Tiefpunkt bei ihm dargestellt.
Frage an der Stelle, da war ja sein Kumpel auch dabei. Genau. Hat er auch dieses Rockstar-Leben so durchgemacht oder wie hatten sich die Beziehungen der beiden da in diesen Phasen entwickelt? Oder sind die dann, wie ist es dazu gekommen, dass die trotzdem da beieinander geblieben sind?
Gar nicht. Also hat gar nicht mitgelebt, hat es verabscheut, also hat sich da auch nie wohlgefühlt. Und man muss ja auch sagen, ich rede jetzt die ganze Zeit darüber im Sinne von Elton John singt darüber, dass er den Bezug zur Erde. Eigentlich ist es genau falsch. Also nicht Elton John, also Elton John singt es, aber Bernie Taupin hat die Lieder beschrieben. Und eigentlich, wenn man Lieder von Elton John hört, muss man immer sehen, die sind aus der Sicht des engsten Freundes beschrieben, der quasi mit dabei ist und das beobachtet. Und Elton John hat es halt gesungen und hat da halt quasi Klavier drunter gelegt. Aber eigentlich sind es die Texte. Und ist es die Beobachtung vom engsten Freund an der Stelle?
Wow, also der muss ja eine Menge Empathie im Rucksack haben oder am Herzen tragen, um das so auszudrücken, was tatsächlich dann auch musisch untermalt wurde von Elton John.
Genau. Und jetzt nähern wir uns mal so langsam, oder was heißt langsam, jetzt sind wir schon sehr, sehr nah an dem eigentlichen Album dran, also was ja quasi titelgebend auch unser Folge ist, der Yellow Brick Road, also Goodbye Yellow Brick Road. In dem Film gibt es dann eine sehr prägnante Szene, wie Elton John sich dann von seinem sehr toxischen Manager trennt, auch dann endgültig eingesehen hat, okay, das ging sehr, sehr glimpflich aus hier bisher mit Drogen und Alkohol, das muss nicht immer so weitergehen und ich muss hier raus. So. Und in dem Film gibt es dann eine Szene, wie er im Taxi sitzt auf der Rückbank und dann das Lied singt, Goodbye Yellow Brick Road und dann die Entscheidung trifft, wieder von Amerika zurück nach England zu gehen.
Aber erklär mal jetzt ein bisschen dieses Bild der Yellow Brick Road genauer, bitte, weil Ziegelsteinstraße, okay, gut und schön, aber warum Yellow Brick Road und warum diese gelbe Ziegelstraße und warum weg davon? Also kannst du uns das ein bisschen näher erläutern?
Genau, also jetzt sind wir quasi mitten im Zentrum der Folge drin und also auch lebenstechnisch wissen wir gerade schon, also quasi ist von England nach Amerika gegangen, hat dieses exzessive Leben miterlebt. Die Texte immer, also das muss man wirklich immer, immer mitdenken, wenn man, wenn man das Leben von Elton John betrachtet, also quasi aus Sicht des besten Freundes, aus Sicht von Bernie Taupin geschrieben. Und jetzt ist er quasi an dem Punkt, wo er sagt, wir müssen hier raus, sonst wird das kein gutes Ende nehmen. Und dann wird der Entschluss gefasst, quasi das Showbiz, das Land von Ruhm und Reichtum, natürlich jetzt überspitzt, also in Anführungsstrichen gesagt, Amerika hinter sich zu lassen und zurück ins, auch in Anführungsstrichen, beschauliche England zu gehen. So, und dann ist quasi das Album entstanden und das Lied Goodbye Yellow Brick Road. Und fangen wir erstmal damit an, was es mit dieser Yellow Brick Road auf sich hat. Weil es ist nicht einfach nur irgendeine Ziegelsteinstraße, sondern ist eine ganz starke Metapher oder ganz starke Symbolik, die aus dem Kinderbuch tatsächlich kommt. Ein Kinderbuch, was schon 124 Jahre alt ist, also von 1900 kommt. Und zwar der Zauberer von Oz oder The Wizard of Oz. Ich weiß nicht, ob es Wizard oder The Wonderful Wizard, im Deutschen heißt es auf jeden Fall der Zauberer von Oz. Mhm. Und in diesem Zauberer von Oz, da spielt diese goldene Ziegelsteinstraße eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, du wirst mir gleich helfen. Auch da ist natürlich, auch da können wir wieder wunderbar das Prinzip oder die Mechanismen der Heldenreise beziehungsweise von Narrativen drin erkennen. Das Buch mal ganz kurz zusammengefasst. Die Hauptprotagonistin vom Zauberer von Oz ist die Dorothy. Dorothy, ein kleines Mädchen. Und die durch, wohnt in Kansas, im recht grauen Kansas, im recht ärmlichen kleinen Haus mit ihren Eltern. Und plötzlich gibt es einen Tornado. Und wie durch ein Wunder ist dieses Haus mit ihr zusammen in der Mitte des Tornados. Und sie landen dann in einer Art Zauberwelt. Also sie heißt nur sie mit dem Haus und ihr Hund. Die Eltern sind irgendwie in Kansas geblieben, weil die haben sich irgendwie in so einem Bunker rechtzeitig versteckt, aber sie nicht. Und sie ist dann in dieser Zauberwelt drin, will natürlich aber total gerne zurück nach Kansas zu ihren Eltern. Und in dieser Zauberwelt gibt es halt ganz viele Wesen und da gibt's gerät sie ganz schnell an Wesen ran und die sagen ihr, ja, also da kann dir eigentlich nur einer helfen und das ist der große Oz. Und der große Oz ist ein ganz, ganz großer Zauberer und er wohnt in so einer Smaragdstadt und da glänzt alles, da ist alles ganz toll und der hat ganz tolle Superkräfte und der kann dir jeden Wunsch erfüllen. Und wie du halt zu dieser Stadt findest, das ist, und jetzt sind wir dabei, du musst einfach immer der goldenen Ziegelsteinstraße folgen. Und das ist genau diese Yellow Brick Road. Und sie wird auch seither, nicht nur in diesem Buch, also auch in der englischen Sprache ist die wie so ein geflügeltes Wort oder wie so eine gelebte Metapher, dass diese Yellow Brick Road als Straße zu Ruhm, Reichtum und zum Glück dargestellt wird. Und sie begibt sich dann auf die Reise und trifft dann noch drei Weggefährten, das hätte mich fast in die Nesseln gesetzt, drei Weggefährten, nämlich ein Blechmann, eine Vogelscheuche und ein Feigenlöwen. So. Und die selber, die wollen mitkommen, weil die haben auch einen ganz großen Wunsch an den Zauberer aus. Also der feige Löwe, der will nicht mehr feige sein, der wünscht sich Mut. Der Blechmann, der will ein Herz haben, weil er kein Herz hat. Und die Vogelscheuche, die immer sagt, mein Kopf ist aus Stroh, die will Verstand haben. Und sie gehen dann halt los und sie beschreiten dann und sie finden diese Straße und merken dann, dass sie ganz, ganz große Abenteuer eigentlich abseits der Straße erleben. Das sind dann die verschiedensten Abenteuer von Flüssen, von irgendwelchen giftigen Blumen, von irgendwelchen gefährlichen Wesen, die kommen. Und sie meistern diese Abenteuer immer gemeinsam. Und was man dann eigentlich merkt, dass gerade auf diesen Abenteuern, die halt eben abseits der Straße stattfinden, dass sie eigentlich da genau das an sich entdecken oder genau das in sich kreieren, was sie sich von irgendeinem großen Zauberer wünschen. Also, dass sie sehr, sehr mutig sind in diesen Abenteuern, dass sie mit sehr viel Verstand diese Abenteuer angehen und auch mit sehr, sehr viel Herz füreinander.
Super und, spannend an der Stelle, weil also dieses Narrativ, dieses Zauberers von Oz, was ja sehr weit verbreitet ist, tatsächlich spiegelt es ja wieder, dass man auf der Suche nach einem vermeintlichen Ziel eigentlich schon während dieser Reise, wie in seinem eigenen Gym, diese Qualitäten dann hervorbringt. Die Schleue, wie du es gerade gesagt hast, den Mut und auch das, was man sonst zu finden sucht, im Außen bei sich dann innen findet, indem man halt diese Prüfungen wiederum meistert. Da sind wir wieder bei diesen Heldenreisen, die da auch beschrieben sind. Kleine Side-Note dazu. Interessanterweise ist diese Geschichte Zauberer von Oz Die gab es, die ist ja 1900, wie du gesagt hattest, von Frank Baum geschrieben worden. Und Alexander Volkov hat die aus der Sowjetunion damals übersetzt, also Sowjetunion beziehungsweise aus dem russischsprachigen Kontext, ausgebaut und in vielen Bänden dann auch nochmal neu geschrieben, könnte man sagen. Also da hat der Ostblock sozusagen die Geschichte des Zauberers von Ost nochmal so ein Stück weit ausgebaut, aufgebaut und für sich dann auch eingesetzt. Das heißt, es war ein sehr großes, gerade auch in der ehemaligen DDR, ein sehr bekanntes Buch oder eine Buchreihe. Die hieß dann nicht der Zauber von Ost, sondern der Zauber der Smaragdenstadt, aber die Charaktere waren ähnlich. Ne? Es gab dann halt nicht die Dorothy, sondern die hieß Ellie, aber trotzdem gab es auch die Vogelscheuche, den Blechmann und den Löwen und die Zauberer und die Hexen und so weiter und die Abenteuer und das Narrativ dann selbst. Also das ist durchaus eine spannende, spannende Side-Note dabei, dass diese Geschichte es jetzt in verschiedenen Ausprägungen geschafft hat, in der Welt, in der Welt umherzugehen.
Genau. Und um die, also um die Geschichte abzuschließen, weil ich glaube, mit diesem Ende der Geschichte vom Zauberer von Oz haben wir dann später wieder auch die ganz gute Brücke zu Elton John. Also sie begehen dann halt die ganzen Abenteuer, haben dann ein Abenteuer nach dem anderen und sie kommen dann in der smaragdenen Stadt an und sehen dann den Oz. Und der Oz, da merkt man, dass es eigentlich, also jetzt bin ich mal wertend, ist
ja, ein
zwiegespaltener Charakter, aber aus heutiger Sicht könnte man sagen, der ist eigentlich ein Betrüger, weil der kann gar nicht zaubern.
Also
der
Blender.
Kann mit Illusionen, genau. Der kann mit Illusionen arbeiten. Also der erscheint dann auch dem einen, erscheint er irgendwie als großer Kopf, dem anderen als irgendwie Ungeheuer oder großes Tier, weiß ich nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall, er arbeitet mit Illusionen, aber hat irgendwie keinerlei Zauberkräfte. Und es gibt später von Disney, ich glaube, es heißt Die wundervolle Welt von Oz, Film, der vor ungefähr 10 Jahren rausgekommen ist, liefern wir in den Shownotes auch nach. Die Vorgeschichte vom Zauberer of Oz, also wie der Zauberer von Oz quasi da hingekommen ist und wie er zu diesem Blender Betrüger wurde. Gibt es eine sehr schöne Verfilmung von Disney, was die Vorgeschichte
ist. Interessant. Auf jeden Fall,
sie kommen dann an und genau, sind von diesen oder sind diesen Illusionen erstmal konfrontiert. Und was jetzt vermeintlich negativ klingt, endet aber dann quasi gut. Also er gibt ihnen dann eine Art Zaubermedizin. Heute würde man heute würde man Placebo sagen. Jetzt hätte ich was anderes gesagt. Nein, also er gibt ihnen quasi irgendeine wirkungslose Medizin und sagt ihnen, hey, ihr müsst jetzt hier noch das nehmen, aber eigentlich das, was ihr sucht, das habt ihr auf dem Weg hierhin schon gefunden und von mir braucht ihr eigentlich gar nichts. Und tatsächlich ist das dann quasi das Ende der Geschichte, dass sie dann quasi in sich entdecken, hey, das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, ist, wir haben mutig agiert, wir haben mit Herz agiert, wir haben mit Verstand agiert.
So. Und wir waren gemeinsam unterwegs.
Genau. Und wir waren gemeinsam unterwegs. Das heißt, auf der eigenen, und jetzt benutze ich den Begriff mal, Heldenreise, haben wir eigentlich genau diese Station schon durchlaufen. Wir haben den Ruf des Abenteuers, wir haben die Prüfung, aber den eigentlichen Schatz, den muss uns nicht irgendein Zauberer geben, den eigentlichen Schatz, den haben wir für uns selber auf dieser Reise schon gefunden.
Und hier ist der spannende Punkt, dass man natürlich, ich hatte gerade vorhin schon gesagt, dass sich das erst rückblickend ganz häufig zeigt, wie so eine tatsächlich Heldenreise dann stattgefunden hat. Das heißt, es macht ja durchaus Sinn, mal zu reflektieren und in sich zu gehen, sowohl im Kontext von Organisation, aber auch für uns privat. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich und haben wir das, wonach wir uns sehen? Welchen Illusionscharakter hatten das eigentlich? Weil wir haben ja auch bemerkt, ich weiß gar nicht, ob die Charaktere das auch mitbekommen. Ich glaube, der Zauberer gesteht es an einer Stelle auch ein, dass er tatsächlich ein Illusionist ist und eben nicht das, was in der Projektion von anderen da auf ihn reingekommen ist. Und auch die Geschichte von ihm zeigt ja dann so ein Stück weit, dass er da auch reingerutscht ist irgendwie, ja, mehr oder weniger. Also durchaus spannender Punkt. Und deswegen für uns, die wir uns mitnehmen können, es macht durchaus Sinn, mal zu reflektieren, wo stehen wir denn eigentlich und was sind die Dinge, nach denen wir uns wirklich sehnen. Aber auch dafür muss man natürlich ein Teil dieses Weges gegangen sein, um diese Unterschiede überhaupt erstmal zu sehen zwischen dem, was man anstreben möchte und dem, was man gerade aus dem Außen, weil der Zauberer spiegelt ihnen ja auch zurück, ihr habt es ja eigentlich schon, was andere vielleicht in einem sehen, was man selber noch verzweifelt sucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch, um zurückzuführen nochmal auf Elton John, bei ihm so war, dass der Turpin ihn auch so ein Stück weit Dinge wiedergespiegelt hat. Und was dann dazu geführt hat, diese Straße zu verlassen, im Sinne von die Straße in Richtung Illusion zu verlassen. Kann man das so interpretieren oder wie würdest du es einordnen?
Ja, genau. Also Illusion des Ruhms, des Erfolgs und des, ja, ich weiß gar nicht, ob es uns Reichtum geben, aber sagen wir mal Ruhm und Erfolg. Also wenn man diese Goodbye Yellow Brick Road, die tatsächlich so als Metapher für Weg zu Ruhm, Weg zu Erfolg zählt, wenn man das jetzt mal auf das Leben von Elton John betrachtet, dann war die Illusion, ja, ich muss nach Amerika ziehen, ich muss genau dieses gesamte Leben mitmachen, damit ich erfolgreich sein kann. So. Und dann sind sie quasi gemeinsam, Bernie Taupin und Elton John, heute müsste man korrekterweise ja Sir Elton John sagen, also sind die beiden gemeinsam nach Amerika gereist. Elton John hat das Leben genauso erlebt und dieses Lied dann, Goodbye Yellow Brick Road, ist quasi in dem Leben von Elton John, und jetzt sage ich bewusst mit Bernie Taupin, genau der Punkt, wo sie das gemerkt haben, wie das, was quasi der Zauberer von Oz, Dorothy, dem Löwen, dem Blechmann gesagt hat, nämlich, ihr braucht nichts von mir, ihr müsst hier nicht den Weg bis zum Ende gehen und in der smaragden Stadt sein, sondern das, was ihr sucht und das, was ihr für euch finden wollt, das habt ihr auf diesem Weg eigentlich gemeinsam gefunden. Und so ist quasi dieses Lied Goodbye Yellow Brick Road, also wenn man so will, die bewusste Entscheidung, wir verlassen jetzt den Weg der Yellow Brick Road und gehen quasi zurück. Und diese Entscheidung gipfelt quasi in dem Lied mit der Textzeile, die auch am Anfang von dieser Podcast-Folge als Zitat kam, nämlich I finally decided my future lies beyond the yellow brick road. Was halt quasi dann die bewusste Entscheidung, jetzt könnte man sagen, vielleicht war es ein Appell auch vom Liedschreiber an den Liedsänger, also ein Appell vielleicht auch von Bernie Taupin an Elton John. Aber sie sind quasi dann auch mit diesem Lied quasi gemeinsam zurück nach England gegangen. Und dieses gesamte Album, Goodbye Yellow Brick Road, ist auch wahnsinnig spannend. Es ist auch wahnsinnig spannend, mal sich das Albumcover anzuschauen, weil auf diesem Albumcover sieht man quasi die Illustration vom Zauberer von Oz. Also man sieht diese goldene Ziegelsteinstraße. Und auf diesem Albumcover sieht man quasi Elton John, wie er, wenn man so will, in dieses Bild hineintritt. Also er tritt das Bild nicht mit dem Fuß, sondern er tritt in dieses Bild des Zauberer von Oz rein. Und wir haben jetzt nur über dieses eine Lied gesprochen, Goodbye Yellow Brick Road, wo es halt genau darum geht, wo er auch dieses exzessive Leben in Amerika beschreibt, diese toxischen Menschen, mit denen er da zusammengearbeitet hat. Also er singt zum Beispiel Where the Dogs of Society Howl.
Was ist damit gemeint?
Ja, also quasi all die Menschen, die quasi aus dem Fenster schauen, die dich sehen, aber die quasi ja nicht dich als Menschen sehen, sondern die Opportunity, mit dir Geld zu verdienen.
Okay.
Die falschen Freunde, denen deine Gesundheit nicht wichtig ist, also die dich zu den Partys einladen, laden dich ja nicht zu den Partys ein, weil die mit dir gemeinsam tanzen wollen, sondern weil sie mit dir, keine Ahnung, Verträge abschließen wollen, auch was vom Management abkassieren.
Na klar. Mhm.
So. Genau, also in dem Lied, da dreht sich es ganz stark darum, aber er lässt auch so ein bisschen so diese gesamte Reise nochmal Revue passieren in diesem gesamten Album. Ich glaube, das wird die Zeit des Podcasts jetzt sprengen, das gesamte Album durchzugehen, aber allein das erste Lied, Love Lies Bleeding, wo es auch darum geht, im Sinne von, okay, ich habe hier auch wahnsinnig was geopfert. Und wahnsinnig was geopfert ist, ich habe dieses Erleben von wahrer Freundschaft geopfert, ich habe dieses Erleben von Familienleben geopfert, und somit ist dieses Album nicht nur sein erfolgreiches Album, sondern auch ein wahnsinnig einschneidendes Album für sein Leben gewesen.
Das ist ja super spannend. Entlang der Heldenreise müsste man jetzt sagen, also was er dann letztendlich gemacht hat, ist diese Prüfungen halt zu bestehen, einmal total abstürzen, um dann sich aufzurappeln und zu sagen, Moment, was ist denn das eigentlich mit falschen oder richtigen Freunden? Und dann diesen Weg zurückzuwählen, den Weg zurück von dort, wo er eigentlich ausbrechen wollte. Und ich glaube, das ist einigen von uns auch sehr bekannt, wenn man in seiner Sturm- und Drangzeit eigentlich sagt, ach, ich bin hier in wo auch immer, sei es jetzt ein kleines Dorf, kleiner Ort oder auch eine große Stadt, aber irgendwie sucht man ja nach einem Unterschied, möchte sich freistrampeln aus den gegebenen Umgebungen, um was Neues auszuprobieren, und findet dann irgendwann den Weg zurück und erkennt vielleicht auch, dass man ähnliche Dinge macht, die man vorher abgelehnt hat mal. Und sowas bei Elton John dann auch. Die sind nach England dann zurückgegangen. Ich meine, gut, er kann natürlich auf jeglichen Reichtum aufbauen, den er da,
na klar,
und auch Ruhm, den er da gesammelt hat. Also ist jetzt nicht so, dass er da in seine kleine beschauliche Welt zurückgeht, aber er geht zurück als jemand, der anders war als vorher. Und dann diese ja gewöhnliche Welt nochmal anders belebt oder wiederbelebt oder aber diese Wurzeln trotzdem dort ja wieder sich in seinen eigenen Fokus rückt, ne? Also er möchte dort anknüpfen und wie in einem Kreis kommt er dort an, wo er gestartet ist.
Genau, und man könnte jetzt von außen betrachtet sagen, ja, okay, er hat jetzt irgendwie gescheitert, weil, keine Ahnung, er hat Amerika nicht geschafft und ist jetzt wieder, oder musste dann wieder zurückkehren und er ist doch irgendwie gescheitert und ist wieder genau an dem Punkt. Aber eigentlich ist ja genau das Gegenteil der Fall. Natürlich, er ist wieder in seine bekannte Welt, wenn man so will, zurückgekehrt, aber natürlich als ein ganz anderer Mensch. Und ich finde, jetzt habe ich eigentlich auch hier wieder falsch geredet, muss eigentlich wieder über die Beziehung der beiden reden. Also diese Beziehung der beiden ist zurückgekehrt oder dieses Duo Bernie Taupin und Elton John ist zurückgekehrt, aber mit einer viel, viel stärkeren Beziehung. Und ist dann nicht mehr von dem Album, ist auch dann 10 Jahre später, also könnte man dann auch das Lied I'm Still Standing zum Beispiel von ihm heranziehen, was dann quasi nach dieser Entscheidung geschrieben wurde und wo er ja singt quasi I'm Still Standing und zwar Better Than I Ever Did. Also ich stehe besser im Leben, als ich jemals gestanden hat. Also wo er quasi diesen Schatz durchaus wertschätzt, noch gar nicht irgendwie bereut, dass dieser Schritt nach Amerika gegangen ist mit all dem, was es impliziert hat, sondern gesagt, hey, ich bin dem wahnsinnig dankbar, weil ich hier oder wir hier gemeinsam mit dem, wie wir jetzt hier stehen, einen wahnsinnigen Schatz gewonnen haben.
Super spannend. Also die Geschichte, die das beschreibt, ist eigentlich die Reife vom Elton John, die sich in diesem Album widerspiegelt. Wir gucken jetzt nicht auf die ja fast 50 Jahre danach oder 50 Jahre danach, genau, die jetzt nochmal drauf sind. Ja, da hat er dann sein Leben natürlich nochmal weitergelebt, sondern hier manifestiert sich ganz viel in diesem Album. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Geschichten, die auch sich hier widerspiegeln, diese Geschichte oder das Grundnarrativ von so einer Heldenreise, die gibt es natürlich schon sehr lange. Und die Beschreibung von Reife oder den Reifereisen, die wir als Menschen machen, dementsprechend natürlich auch. Einerseits natürlich individuell. Und hier war es natürlich auch so mit dem Fokus auf Elton John. Es wäre durchaus spannend, vielleicht mal, da hat man jetzt nicht so einen Einblick darin, aber die so eine Reifereise seines Freundes dann auch zu betrachten. Ich bin mir sicher, da gab es auch die eine oder andere Herausforderung, Prüfung und eine ganz enge Verbindung natürlich an der Stelle zu Elton John. Ich hatte vorhin schon gesagt, eine der ältesten Geschichten, die so ein Stück weit an diese Heldenreise anknüpft oder die widerspiegelt, die auch überliefert ist. Es gab mit Sicherheit schon viel, viel längere, ist etwa aus dem 3. Jahrtausend vor Christus und ist das sogenannte Gilgamesch-Epos. Ja, wen es interessiert, wir können in die Shownotes ja auch nochmal einen Link dazu packen. Und auch dort geht es darum, letztendlich Freundschaft als Thema nochmal dort in diese Geschichte reinzupacken. In dem Fall die Freundschaft zwischen Gilgamesch und Enkidu. Und worum es bei denen ging, ist halt so ein Stück weit die Suche nach Unsterblichkeit. Das war das wichtige Thema. Und am Ende ging es dann aber auch darum, vor allem Sinnsuche und die Suche nach Menschlichkeit dort wieder zu spiegeln. Es gibt sowas halt aber auch nicht nur für Männer. Wir haben ja interessanterweise jetzt ganz viel und auch in den letzten Folgen viel über Männer gesprochen und Elton John, daran hat sich das auch manifestiert. Aber du hast ja auch das Buch Zauberer der Smaragdstadt mit eingebracht, wo die Protagonistin dann auch weiblich ist, ja, mit Ellie beziehungsweise Dorothy. Und so gibt's auch eine sehr alte, überlieferte, ich würde mal sagen, Geschichtensammlung. Die ist erschienen oder wurde zusammengestellt in dem Buch Die Wolfsfrau. Und auch hier sind ganz viele Heldenreisen nochmal niedergeschrieben, die so ein bisschen eher aus einer femininen Perspektive das Ganze beschreiben kann, wo es dann darum geht, auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft mit stärker einzunehmen, also Frauen auch zu ermutigen, eigene Stärken und Fähigkeiten zu erkennen, aber auch eine spirituelle Dimension dort mit reinzubringen und die Verbindung zur Natur zu halten. Also um das nochmal im Sinne unseres Podcastes, Kultur, Popkultur, aber auch Kulturphänomene insgesamt, das mal einzuordnen. Also es ist ein sehr, sehr altes Motiv insgesamt, das kann man auf jeden Fall sagen. Und wenn es jetzt um individuelle Heldenreisen und Entwicklungen geht, dann hat es natürlich auch eine gewisse Reife beziehungsweise den Prozess, den wir beschreiben, etwas sehr Universelles für uns Menschen, ne? Also grundsätzlich ist es so, dass diese Heldenreise immer ein Stück weit auf uns selbst auch projiziert werden kann. Wir alle sind letztendlich in unserer Entwicklung, in unserer Reife unterwegs in unserer Selbstentfaltung, könnte man ja auch sagen, sowohl privat, aber dann könnte man es auch auf Karriere oder auf Organisationen übertragen, da komme ich gleich nochmal dazu. Und das hat immer so einen Prozess, wo man sein eigenes Individuum sich selbst quasi besser kennenlernt, Fähigkeiten ausprägt und so ein Stück weit auch eine gewisse, ich will jetzt nicht pathetisch klingen, aber eine gewisse Weisheit auch dann für sich kultiviert, weil man am Ende, und so hat es Elton John ja auch gemacht, anders auf die Welt schaut als im Vordergrund und dafür natürlich mit Konflikten befasst ist. Und ganz häufig sagen wir, Konflikte sind was Schlechtes, die gilt es zu vermeiden oder so wird es jedenfalls häufig gesagt, es tut weh und das ist unangenehm. Ich glaube, es macht Sinn, nochmal eine Folge auch speziell über Konflikte zu machen. Aber was man auf jeden Fall hier sieht auch, die Widrigkeiten, denen sich Elton John oder Ellie da, beziehungsweise Dorothy im Zauberer von Oz stellen muss, das sind ja tatsächlich Konflikte und Bewährungsproben, wenn man so will, an denen man dann gestärkt daraus hervorgeht oder eine Klarheit entwickelt. Und die gibt es natürlich im Innen mit sich selber. Was will ich? Wer bin ich? Aber auch im Außen. Was wollen andere von mir und was möchte ich da auch reingeben oder nicht? Und am Ende ist diese Weisheit oder Selbsterkenntnis, mit der man idealerweise dann als älterer Mensch aufs Leben schaut, natürlich das Geschenk oder dann auch die Erkenntnis, die Reife, die dann tatsächlich drin liegt. Und das ist gar nicht gut oder schlecht, sondern einfach ganz normal. Und in gewisser Weise spiegelt es das auch die Entwicklungsreise von uns Menschen wider, die wir Zeit unseres Lebens dann auch dran haben. Wenn es jetzt darum geht, das jetzt nicht nur individuell anzuschauen, sondern man sich fragt, okay, dieser Podcast heißt ja auch Business, Pop und Kultur, was hat es denn mit uns als Organisation zu tun? Dann kann man, glaube ich, den Blick dort auch hinschlagen, dass man sagt, naja, als Organisation stellen wir uns ja auch vor, wie die Zukunft aussieht. Man nennt das dann Strategie oder Visionsarbeit und hat so einen Weg, auf den man sich begibt und wo man bestimmte Dinge ausprobiert, wo man innere und äußere Konflikte natürlich dann auch aushalten und ausfechten muss, könnte man sagen, und die sich an dieser Stelle dann auch manifestieren. Ich glaube, da könnten wir noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen in einer der künftigen Folgen auch. Es gibt ja nun auch, vielleicht noch zwei Dinge, die ich dazu fügen kann. Zwei Filme, an denen ich das auch jüngst beobachtet habe, diese Geschichte des Heldenepos, und so lohnt es sich auch, liebe Hörer, mal auf verschiedene Filme vielleicht insgesamt zu schauen. Was für eine Heldenreise steckt denn da eigentlich drin und welche Grundnarrative der Heldenreise spiegeln sich da wieder? Ich habe einen Film neulich gesehen, der hieß Joy, gerade in der letzten Woche. Zufällig ist schon ein bisschen älterer Film, aus dem Jahr 2015, unter anderem mit Jennifer Lawrence, aber auch in einer kurzen Rolle Bradley Cooper. Und auf den ersten Blick dachte ich so, das ist ja ein komischer Film, worum geht's denn da eigentlich? Es geht um die Dame oder eine Frau tatsächlich, die den Wischmopp erfunden hat. Und an ihrer Geschichte lässt sich jede Menge Widerstand und auch der Kampf mit der, ich würde mal sagen, eher patriarchalisch geformten Welt, aber auch Kritik an der Konsumgesellschaft ganz gut ablesen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist vielleicht die größte Kinomeisterleistung, da bist du eher der Cineast im Vergleich zu mir. Aber was man dort auch sieht, ist, dass da eine Frau ist, die halt tatsächlich, ja, Thema Business, ne, eine Idee hat, nämlich zu sagen, ich habe eine Idee, wie man tatsächlich besser auffischen kann als mit einem normalen Lappen, und entwickelt diesen, das ist wirklich lustig dargestellt, entwickelt halt diesen Wischmopp und hat mit jeder Menge Widerstand zu kämpfen. Und das spiegelt im Übrigen natürlich eine tatsächlich, Stichwort Biopic, ja, jetzt nicht von einem tatsächlich popkulturellen Phänomen, aber von jemandem, der wirklich in der Welt war, spiegelt es diese ihre tatsächliche Heldenreise wider, ausgehend davon, dass sie in einer bescheidenen Welt lebt und wirklich Schwierigkeiten hat, auch selbst über die Runden zu kommen. Dann sieht sie halt einen Werbespot für einen Wischmopp und erkennt, dass es noch einen viel, viel besseren Weg gibt, eigentlich Böden sauber zu machen, und experimentiert mit diesen verschiedenen Möglichkeiten da herum, nimmt einen Kredit auf, also überschreitet dann diese Schwelle, soll ich das machen oder nicht, ja, und geht dann ins Risiko, nimmt diesen Kredit auf, findet auch Verbündete, die ihr helfen, aber auch natürlich eine ganze Menge Skepsis in der Geschäftswelt, eigene innere Zweifel. Und ist auch kurz davor aufzugeben, bis sie dann letztendlich die Möglichkeit bekommt, ihr Produkt dort zu platzieren. Auch dort gibt es noch eine ganze Menge Widerstände. Aber für allejenigen, die vielleicht daran interessiert sind, nochmal diesen Film aus der Perspektive einer Heldenreise nachzuzeichnen und zu betrachten, lohnt sich auf jeden Fall der Blick darauf. Und ein zweiter Film, auch so etwas sehr Grundsätzliches, jetzt auf Netflix, so eine Verfilmung von auch immer wieder, ja, ganz vielen Biopics, hast du schon erwähnt, über unter anderem auch sehr ursprüngliche, wie zum Beispiel die Geschichte von Moses. Natürlich sehr, sehr einfach und so ein Stück weit auch unrealistisch erzählt, nachdem wieder das Wasser teilt. Aber die Grundmotivation stimmt ja trotzdem, und so ein Stück weit scheint es auch der Versuch zu sein, solche ja, religiösen Geschichten auch immer wieder jetzt in Worte zu packen. Und da steckt eine ganze Menge auch von dieser Heldenreise insgesamt drin, sei es jetzt im Koran oder in der Bibel letztendlich. Du hast neulich auch von dem Film nochmal erzählt, der das widerspiegelt.
Ich wollte nochmal auf drei Filme drei Filme als Tipp mitgeben, die wir schon häufig genannt haben. Aber ich will einfach mal so als kleinen Tipp mitgeben, diese Filme mal aus einer anderen Perspektive, nämlich genau aus dieser Perspektive der Heldenreise zu betrachten. Das erste ist einer, bei dem wir, glaube ich, schon 48 Mal gesprochen haben, und zwar der Herr der Ringe. Aber wenn man das nächste Mal den Herr der Ringe schaut, mal genau mit diesem Blick der Heldenreise, und man wird ziemlich schnell feststellen, der eigentliche Protagonist des Films ist nicht Frodo, weil Frodo natürlich erlebt auch irgendwie eine Reise, aber nicht die klassische Heldenreise, weil er ist am Ende nicht unbedingt ein anderer als am Anfang. Der eigentliche Protagonist des Films ist sein Begleiter Sam. Ja, quasi als, wenn man so will, einfacher Gärtnergehilfe startet, der eigentlich die eigentliche Heldenreise bestreitet. Also wenn man den Film das nächste Mal schaut, mal nicht Frodo primär betrachten, sondern den Blick die ganze Zeit auf Sam richten. Und dann merkt man, dass er die eigentliche Heldenreise betrachtet. Zweiter Film, bei dem genau das gleiche zutrifft, ist Titanic, wo auch der Fokus relativ stark immer auf Leonardo DiCaprio, also den Jack im Film, richtet. Aber wenn man ihn mal betrachtet, er ist eigentlich auch während des gesamten Films, er verändert sich wenig in seinem Charakter. Die eigentliche Protagonistin im Film ist Rose. Also die quasi aus der gehobenen Schicht kommt und jetzt quasi ganz neues Leben entdeckt. Also wenn man Titanic das nächste Mal sieht, den Blick mal nicht unbedingt nur auf Jack, sondern insbesondere auf Rose, also auf Kate Winslet richtet und da mal die Heldenreise. Und der dritte Film, bei dem genau das gleiche zutrifft, ist Findet Nemo. Und wenn man Findet Nemo, also den Kinderfilm von Disney, mal schaut, nicht Nemo ist der Protagonist und nicht Nemo ist der, der eine Heldenreise macht, weil wenn man Nemo in seinem Charakter mal betrachtet, ändert der sich auch nicht im gesamten Film. Der ist halt ein abenteuerlustiger kleiner Fisch und ist es eigentlich am Ende auch. Der eigentliche Protagonist ist der Vater von Nemo, der als ganz ängstlicher, vorsichtiger Vater startet und plötzlich der mutigste Fisch im ganzen Ozean ist. Das heißt, wenn man den Film schaut, mal insbesondere auf Marley schauen. Und das finde ich ganz wahnsinnig spannend. Manchmal sind es gar nicht die Hauptprotagonisten oder die, wo man sofort denkt, boah, das muss doch die Hauptrolle, das muss der Protagonist sein, hier findet jetzt die Heldenreise statt. Manchmal sind sie so ein bisschen abseits und da sind insbesondere diese drei Filme gute Beispiele für.
Und das will ich nochmal erweitern, weil ich glaube, was wir in den Fokus nehmen, das wird häufig dann als Held, Heldin oder was auch immer bezeichnet. Und man kann ja nun nicht sagen, dass Nemo nicht auch Herausforderungen oder Widrigkeiten zu meistern hätte in dem Film. Der ist halt in der Hauptrolle und ich glaube, man kann die Heldenreise daran nachzeichnen. Es gibt viele Biopics von berühmten Persönlichkeiten, jetzt immer mehr. Gleichzeitig haben wir schon über Reality-Formate gesprochen. Meine Hypothese ist, und ich wage mal jetzt diese steile These, wenn wir, egal von welchem Menschen auf dieser Welt, eine Biografie verfilmen, Biopic machen würden, wäre die immer spannend. Und es würde immer Leute geben, die darauf schauen, weil es uns einfach fasziniert zu sehen, wie Entwicklung stattfindet bei anderen, ohne vielleicht auf uns zu schauen. Was man jetzt aus dieser Folge vielleicht mitnehmen kann, ist, dass wir uns alle auf gewisser Weise auf einer Heldenreise befinden. Und es macht durchaus vielleicht Sinn, sich dessen mal bewusst zu werden. Wir könnten noch mal überlegen, Christian, dafür vielleicht ein kleines Template zur Verfügung zu stellen, wo man so ein bisschen mal nachzeichnen kann, was ist eigentlich die Heldenreise von mir? Und wo stehe ich da jetzt? Welche Widrigkeiten habe ich aber auch schon gemeistert? Wir haben vorhin über diese Reflexion gesprochen. Aus meiner Sicht ein total wertvoller Baustein für persönliche Entwicklung, aber natürlich auch für Entwicklung in Kollektiven und Organisationen. Mal zu sehen, wo stehen wir denn eigentlich? Und dann kann man diesen Weg ja auch mal weiterzeichnen und sagen, wo sollen unsere Yellow Brick Road eigentlich hinführen? Und an welchen Abenteuern kommen wir da mutmaßlich vorbei? Welche sehen wir vielleicht aber auch nicht und können uns dementsprechend auch nicht darauf vorbereiten? Also jeder von uns ist tatsächlich auf einer Heldenreise. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann werden wir das, denke ich, auch sehen. Denn Entwicklung findet sowieso immer statt. Und jeder von uns, ich glaube, das kannst du für dich auch sagen, ist heutzutage reifer als noch vor 20 Jahren. Ja, nicht besser, absolut, nicht schlechter, aber durchaus reifer und mit einer weiteren Perspektive. Christian, ich danke dir für den Einblick. Super spannend in das, was Elton John hier sozusagen ja, uns zur Verfügung gestellt hat, damit wir daran mal ein bisschen die Heldenreise durchdeklinieren können. Ja, was möchtest du noch sagen? Was ist ungesagt geblieben?
Auch Dankeschön an dich. Ich glaube, was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir natürlich Elton Johns Leben beleuchtet haben, aber dass wir uns auch dass wir uns sehr genau an dieser Biopic, an dem Film quasi orientiert haben, wo mit dem Wissen, dass er selber ihn oder dass er selber auch sehr, sehr stark mitgewirkt hat. Das heißt, wenn man so will, wir stützen uns jetzt natürlich auch auf das Vertrauen und dem Glauben, dass er quasi da, da wahrheitlich berichtet haben. Aber das ist quasi das, worauf wir uns jetzt hier gestützt haben. Aber ja, wahnsinnig spannend. Genau, das ist, glaube ich, nochmal wahnsinnig wichtig, weil wie toxisch die Beziehung jetzt genau war und wie toxisch der Manager war, lässt sich natürlich in der Realität schlecht herausfinden. Das heißt, wir betrachten das Ganze jetzt natürlich häufig auch aus der Brille von Elton John selber.
Und die Geschichten, die wir lesen, die sind sowieso immer so geskriptet, dass sie aus einer bestimmten Perspektive und damit auch unvollständig beschrieben wurden. So wie wir auch sicherlich nicht alle Details zu diesen Quellen jetzt hier beleuchten können, was unmöglich ist. Aber gerade ein guter Hinweis nochmal, die Geschichten oder auch die Bücher, die Biografien, die wir lesen, die haben immer einen bestimmten Charakter. Historiker, zum Beispiel in dem Podcast Geschichten aus der Geschichte, die sagen ja auch immer, wie viele Quellen haben wir denn darüber? Okay, wenn er das selbst aufgeschrieben hat, dann ist es vielleicht auch nur ein Teil der Wahrheit. Dann müssen wir das natürlich berücksichtigen bei der Interpretation. So ist es hier auch, aber es hat genügt, um unsere Heldenreise mal hier plastisch darzustellen. Christian, ich danke dir für den Input. Freue mich auf die nächste Folge. Alles Gute und auf bald.
Dankeschön auch an dich und bis bald.